Die musikalische Zeitreise.
Das Hörspiel Die musikalische Zeitreise wird Ihnen präsentiert von der Maria Montessori Realschule Freiburg und dem Lernradio PH 88.4. Als kleines Extra hören Sie vor diesem Hörspiel eine Umfrage, die wir mit Passanten in Freiburg über ihre Lieblingskomponisten gemacht haben. Und dann geht es auch schon los. Viel Spaß wünscht die Klasse 7.
Kennen Sie Johann Sebastian Bach?
Er ist 1685 geboren, 1750 gestorben. Komponist, war selbst ein hervorragender Organist. Hatte viele Kinder, konnte super improvisieren.
Kennen Sie Stücke von ihm?
Bach hat viele Kirchenmusik komponiert.
Ich kenne Orgelwerke, ich kenne die Kunst der Fuge, kenne Brandenburger Konzerte.
Wissen Sie was über Mozart?
Der hat mal gute Musik gemacht.
Hat Opern geschrieben, Zauberflöte zum Beispiel.
Entweder die Mozartkugeln oder der Komponist Mozart.
Was wissen Sie eigentlich über Mozart?
Dass er relativ früh schon Klavier gespielt hat, ziemlich viele Sachen komponiert hat, vor vielen Jahren gelebt hat, Perücken getragen hat.
Mozart ist in Salzburg geboren.
Er hat sich einen Billardtisch gekauft, wo er reich war.
Er ist einsam gestorben und es war ein Wunderkind.
Wissen Sie, was Mozart für Instrumente gespielt hat?
Auf jeden Fall Klavier. Und ich kann mir vorstellen, dass er noch die Violine gespielt hat.
Was wissen Sie über Beethoven?
Er hatte lange Haare, das weiß ich. Er hat sehr viel Musik geschrieben. Ein temperamentvoller Typ.
Beethoven ist in Bonn geboren, das war irgendwie 1776 oder so. Und in Wien gestorben, 1824, glaube ich. Er hat ganze Menge wunderbare Musik komponiert, vor allem Sinfonien. Davon hat er 9 Stück komponiert. Ganze Menge Klavierkonzerte, Violinkonzerte und auch eine Oper, Fidelio.
Ich weiß, dass er alt geworden ist und taub geworden ist. Ich glaube, er hat insgesamt 8 Klaviere zerschlagen beim Arbeiten. Er hat ganz viel komponiert.
Haben Sie ein Lieblingsstück von Beethoven?
Freude schöner Götterfunke.
Und so weiter. Dankeschön.
Die musikalische Zeitreise. Eine Hörspielproduktion der Klasse 7 der Maria Montessori Realschule Freiburg mit dem Lernradio PH 88.4 der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Es ist kurz vor 5. Die 2 Freunde Sophie und Alex sitzen wie fast jeden Nachmittag im Antiquitätenladen ihres Freundes Edgar und trinken Limonade. Sie warten auf Tim, den kleinen Bruder von Sophie.
Hey, ich hab 1 geschrieben.
Aha, schon wieder. Bei was denn?
In Musik, über den Komponisten Johann Sebastian Bach.
Oha, das wäre nichts für mich.
Dafür bist du voll der Held in Sport.
Ja klar, heute habe ich in Sport 150 Liegestützen gemacht. Sag mal, wann kommt denn dein kleiner Bruder?
Der Tim, der muss wahrscheinlich mal wieder nachsitzen. Wer hier will, weiß ich auch nicht.
Die 3 Freunde sind im Haus und beobachten, wie sich ihr Freund Edgar mit seinem Vermieter, Herrn Schädelsprenger, unterhält.
Was will denn der Typ von Edgar? Der macht ihn ja total fertig.
Mach doch mal das Fenster auf, damit wir sie hören können.
Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Ich sage es noch einmal. Sie müssen schleunigst alles ausräumen. Wir lassen das Haus abreißen.
Das können Sie doch nicht machen. Sie wissen doch, wie sehr mir der Laden am Herzen liegt. Sie sammeln doch selbst alles, was mit Musik zu tun hat. Ich besorge für Sie ganz wertvolle Musikantiquitäten.
Wie will er denn das machen? Er hat ja vor allem nur altes Gerümpel. Er besitzt doch gar keine wertvollen Sachen.
Gebe Ihnen genau 2 Wochen, um mir etwas Einzigartiges zu besorgen, das mit Musik zu tun hat. Falls Ihnen das nicht gelingt, müssen Sie diesen Laden bis Ende des Monats geräumt haben.
Edgar geht aus dem Laden. Die Kinder bleiben alleine in seiner Wohnung.
Wir müssen ihm helfen.
Ja, genau. Ich habe auch schon so eine Idee.
Und was für eine?
Edgar hat uns doch schon mal von so einer Zeitmaschine erzählt, die er gefunden hat. Wisst ihr noch?
Ah ja, er hat mal so ein Teil gefunden. Er sagt, es ist eine Zeitmaschine, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren sollte.
Sowas gibt's doch nicht.
Wir können das Ding ja mal suchen. Vielleicht ist wirklich was Wahres dran.
Ja, ein Versuch wäre es wert. Schlimmer kann es ja nicht kommen.
Okay, und was sollten wir anfangen zu suchen?
Vielleicht im Keller, wo er alle seine Sachen aufbewahrt.
Ich muss jetzt aber nach Hause. Heute Abend hätte ich Zeit.
Ich auch, dann können wir uns ja heute Abend wieder treffen. So um 8. Aber Edgar sagen wir nichts, okay?
Na dann, bis heute Abend. Tschüss.
Tschüss.
Am Abend steht Alex pünktlich vor Edgars Haus, aber von den anderen ist nichts zu sehen.
Mann, wo bleiben die?
Hallo Alex, Entschuldigung, Unsere Eltern wollten unbedingt noch, dass wir mit unseren Instrumenten üben. Du weißt doch, nächste Woche habe ich und Sophie unseren Auftritt mit der Schulband.
Also dann, lasst uns mal starten. Der Hintereingang ist offen.
Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Passt so wie in meinem Zimmer.
Seht ihr irgendwo ein Gerät, das wie ein Radio aussieht?
Ja, hier steht die Maschine. Kommt mal her, wir schauen mal, wie das Teil funktioniert.
Hier, dieser Drehknopf. Vielleicht müssen wir da so eine Art Sender einstellen.
Dreh doch mal.
Nein, das allein kann es ja nicht sein.
Aber schau doch mal, hier sind so Tasten und eine Anzeige. Vielleicht kann man hier die Jahreszahl einstellen.
Aber in welches Jahr wollen wir denn? Wollen wir einen berühmten Musiker treffen?
Gute Idee. Lasst uns zu Bach, genau, Bach gehen.
In Ordnung, du kennst dich ja aus. Aber wann hat der denn gelebt?
Johann Sebastian Bach lebte von 1685 bis 1750.
Okay.
Aber in sein Geburtsjahr brauchen wir ja nicht zu reisen. Lieber eher am Ende seines Lebens.
Vielleicht so 3 Jahre vor seinem Tod?
Gut, dann gib mal ein. 1747.
Und ich bediene den Radioregler. Mal sehen, was dann passiert.
Was ist jetzt los?
Wenn Sie das Hörspiel als Podcast-Sendung hören, wird der folgende Musiktitel aus urheberrechtlichen Gründen nicht gespielt.
Hey, wo sind wir?
Hier stinkt's.
Was ist das für eine Straße? Und was ist das für ein Haus?
Tatsächlich, die Kinder sind in eine andere Zeit gereist. Sie stehen auf einer alten, gepflasterten Straße, umringt von alten Wohnhäusern und sehen sich erstaunt um. Plötzlich biegt eine Kutsche um die Straßenecke. Die Kinder springen zur Seite und verstecken sich hinter einer Hausecke. Ein Mann steigt aus. Er sieht müde aus.
Hey, das ist Bach. Unfassbar.
Er gibt dem Kutscher Geld und geht ins Haus.
Wahrscheinlich wohnt Bach hier. Komm, wir gehen hinterher.
Die drei folgen Bach ins Haus.
Psst, leise, wir dürfen nicht gesehen werden. Habt ihr denn keine Bücher gelesen?
Steht sowas denn in Geschichtsbüchern?
Herr Vater, haben Sie den König gesehen?
Nicht so stürmisch, Kinder. Lasst doch euren Vater erstmal ankommen.
Die drei beobachten, wie Bach seine Familie herzlich begrüßt. Er gibt jedem Kind die Hand und umarmt sie sehr herzlich.
Setzt euch doch erstmal hin und trinkt etwas. Und wie ist es dir gegangen? Hast du ihm gefallen, dem König?
Es war eine lange, anstrengende Reise, meine Liebe. Unser Friedemann hat mich ja auf diese Reise begleitet. In Potsdam trafen wir zunächst unseren Philipp Emanuel.
Wie geht es ihm?
Prächtig, er lässt euch alle herzlich grüßen. Aber kaum war ich angekommen, ließ man mir keine Zeit, mich umzuziehen. Ich musste sofort vor den König treten.
Sie haben gleich den König gesehen? Wie sieht er aus?
War er nett zu Ihnen?
Hat er?
Er ist sehr vornehm. Er trägt prachtvolle Kleider, eine weiße lange Perücke und er wählt seine Worte sehr bedacht. Er forderte mich sogleich auf, ihm etwas auf seinem neuen Hammerklavier vorzuspielen. Ich bat ihm um ein Thema und er spielte mir auf seiner Flöte ein sehr ausgefeiltes musikalisches Thema vor und fragte mich, ob ich daraus eine dreistimmige Fuge komponieren könne. Ich setzte mich sogleich an sein Instrument und spielte. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber es ist genau im Kopf. Das klang so.
So spielt Bach seiner Familie das Werk vor, das er beim König improvisiert hatte. Seine Familie hört ihm gebannt zu und auch die Freunde halten hinter der Tür den Atem an und lauschen ganz gebannt.
Unglaublich, dieser Mann ist echt ein Genie. Er hat keine Noten gesehen, keine Noten aufgeschrieben. Hört doch, wie das Thema mal in einer hohen und einer tiefen Stimme vorkommt. Das ist doch...
Aber es ist doch gar kein Klavier, auf dem man da spielt, oder?
Nein, das ist ein Cembalo. Bei dem König hatte er auf einem Hammerklavier gespielt.
Hammerklavier? Das habe ich ja noch nie gehört.
Das war damals ganz neu. Auf dem Cembalo kann man immer nur in einer Lautstärke spielen. Aber bei einem Hammerklavier werden die Saiten mit einem Hammer angeschlagen. Je nachdem, wie stark die Taste gedrückt wird, ist der Ton laut oder leise.
Was du nicht alles weißt.
Sophie ist mal wieder das wandelnde Lexikon.
Ach was, ich habe das nur noch so gut im Kopf, weil ich erst letzte Woche eine Musikarbeit...
Psst, Bach hat aufgehört zu spielen.
Was sagt er?
Es ist aber noch nicht fertig. Der König hat mir in Auftrag erteilt, daraus eine sechsstimmige Fuge zu machen.
Und wie ich dich kenne, willst du gleich damit anfangen.
Sehr richtig, du kennst mich eben gut, Maria Barbara.
Dann gehe ich jetzt mal in die Küche und bereite uns ein warmes Essen zu.
Bachs Frau verlässt die Wohnstube, geht in den Flur und läuft direkt zur Küche, ohne sich umzudrehen und ohne die drei fremden Kinder zu bemerken.
Puh, das war knapp.
Ja, allerdings stell dich mal vor, was passiert wäre, wenn sie uns drei entdeckt hätte.
Apropos wir drei. Wo steckt Tim eigentlich?
Das gibt's doch nicht. Immer dieser Ärger mit den kleinen Brüdern.
Leute, vielleicht solltet ihr euch das mal ansehen.
Alex und Sophie finden Tim im Eingang einer offenen Tür. Mit weit geöffneten Augen sehen sie, was sich hinter Tim in dem Raum befindet. Erstaunt bleiben sie stehen. Tausende von Notenblättern erstrecken sich über Tische, Bänke und stapelweise auf dem Boden.
Was ist das denn?
Keine Ahnung, sieht aus wie bei Edgar im Keller.
Ich glaube, das ist der Platz, an dem Bachs Kinder seine Noten abschreiben.
Wie? Noten abschreiben?
Klar, es gab damals noch keine Kopierer.
Dann sind wir ja hier genau richtig.
Wieso?
Weil wir ja eigentlich dem Herr Dingster, also dem Vermieter von Edgar, etwas Wertvolles mitbringen sollen. Und was gibt es für einen Musikliebhaber Wertvolleres als Originalnoten von berühmten Komponisten?
Genial. Dann lasst uns doch mal schauen, was es hier so alles gibt.
Aber Vorsicht, wir dürfen nichts durcheinander bringen.
Alex, Tim und Sophie schauen sich die Noten genauer an, als plötzlich...
Was macht ihr da? Wer seid ihr überhaupt?
Ich bin Tim und das ist meine Schwester Sophie und das ist Alex. Und wer bist du?
Ich heiße Johann Christian Bach. Ich bin 11 Jahre alt. Und wie alt seid ihr?
Ich bin 13. Mein Bruder Tim ist 10.
Und ich bin 14.
Ihr seht ja total eigenartig aus in diesen seltsamen Kleidern.
Na, schau dich doch mal an. Wer trägt hier seltsame Kleider?
Alex, das ist jetzt echt nicht der richtige Zeitpunkt, okay? Vergiss nicht, warum wir hier sind. Vielleicht könnte er uns ja helfen. Hör mal, wir kommen von weit weg, aus einer anderen Zeit. Und dort haben wir einen guten Freund, dem wir helfen müssen.
Sophie erzählt Johann Christian Bach die ganze Geschichte von Edgar, seinem Antiquitätengeschäft, dem Vermieter und von der Idee, ihm Notenblätter von berühmten Komponisten mitzubringen.
Berühmt? Mein Vater kennt man doch nur hier in Leipzig und in den Städten, in denen er vorher gearbeitet hat. Wie kommt ihr darauf, dass er berühmt wäre?
Johann Christian, wir kommen aus einer Zeit fast 300 Jahre nach heute. Und jeder, der Musik mag, kennt die Musik deines Vaters und hat seine Musik auf Schallplatten oder CDs.
Auf was?
Egal, glaub mir, die Musik deines Vaters wird auf der ganzen Welt musiziert und gehört.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, mag sein, aber kannst du uns helfen?
Wie soll ich denn euch helfen?
Wir brauchen Noten von deinem Vater.
Das geht nicht. Vater komponiert seine Stücke und schreibt dazu die Noten auf sein Papier. Werke, die er anderen Musikern weitergibt, schreiben wir ab. Alle helfen mit, auch unsere Mutter. Ich kann euch keine von diesen Noten geben.
Aber kannst du uns helfen, Noten abzuschreiben?
Ja, aber es muss schnell gehen. Vater sieht das bestimmt nicht gerne.
Die vier fangen an, sich Noten durchzulesen und abzuschreiben. Sie beeilen sich. In Windeseile fliegt die Feder über das Papier. Doch kaum haben sie mit dem Schreiben angefangen, geht die Tür erneut auf.
Christian, habe ich dir nicht gesagt, dass du mir neue Notenblätter bringen sollst? Christoph Friedrich, was machst du hier eigentlich?
Herr Vater, bitte vergeb mir. Ich kann alles erklären.
Ich höre mir deine Erklärung gerne an.
Herr Vater, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber das ist nicht euer Sohn Christoph Friedrich. Das ist Alex. Er sagt, er sei aus der Zukunft. Und er braucht unsere Hilfe.
Du bist nicht mein Sohn Christoph Friedrich. Meine Augen sind wirklich sehr schwach geworden in letzter Zeit. Aber was macht ihr hier?
Johann Christian erzählt seinem Vater die ganze Geschichte. Dieser hört sich alles geduldig an.
Wir würden uns über ihre Hilfe sehr freuen. Aber nur, wenn sie wirklich bereit dazu sind.
Wenn ich euch so sehe, dann erinnert es mich an meine eigene Kindheit. Als ich 10 Jahre alt war, starben meine Eltern. Ich kam zu meinem großen Bruder und er brachte mir das Orgelspielen bei. Er gab mir die Noten, die er für mich geeignet hielt. Aber einige schöne Orgelwerke ließ er mich nicht spielen, weil er meinte, die Noten seien zu schwierig für mich. Ich sperrte sie in einen Gitterschrank und versteckte den Schlüssel. Doch genau diese Notenblätter zogen mich an wie Magie. Ich bin danach leise aufgestanden und habe heimlich die Noten im Mundschein abgeschrieben.
Echt? Hat sie niemand erwischt?
Zunächst nicht, aber eines Nachts ertappte mich mein Bruder und stellt euch vor, was er gemacht hat. Er hat alle Noten, die ich so mühsam nächtelang abgeschrieben habe, vor meinen Augen verbrannt.
Oh, wie gemein.
Keine Angst, ich werde nicht in die Fußstapfen meines Bruders treten. Also macht ruhig weiter. Sage meinen Kindern, dass sie euch helfen sollen.
Sophie will sich gerade sehr herzlich bei Bach bedanken, als Tim vortritt.
Dürfte ich Sie noch etwas fragen?
Gerne, mein Junge, gerne.
Wie ist es Ihnen gelungen, so ein guter Orgelspieler zu werden?
Ich habe sehr fleißig sein müssen. Wer ebenso fleißig ist, der wird es ebenso weit bringen.
Gebannt hören die Kinder Johann Sebastian Bach zu. Nachdenklich wenden sie sich wieder den Notenblättern zu und schreiben diese ab. Schließlich, nach über einer Stunde, legen sie Papier und Stifte aus der Hand. Es ist geschafft. Sie haben Musik auf Notenblätter geschrieben, die noch nie jemand gehört hat. Herzlich verabschieden sie sich von der ganzen Bach-Familie. Sie nehmen die Notenblätter an sich und machen sich auf den Weg.
Das war ja genial. Wie wäre es mit einer weiteren Reise?
Zum Beispiel zu Mozart. Je mehr Originalnoten von berühmten Musikern wir bekommen, umso besser ist es für Edgar, oder?
Ja, da hast du recht.
Los, Alex und Tim, sucht mal nach einem Titel von ihm.
Meinst du sowas?
Wenn Sie das Hörspiel als Podcast-Sendung hören, wird der folgende Musiktitel aus urheberrechtlichen Gründen nicht gespielt.
Nein, warte. Jetzt. Ja, genau das.
Alex, Sophie und Tim stehen plötzlich mitten in Wien. Es ist der 5. Dezember 1791. Sophie spricht eine Frau am Marktstand an.
Entschuldigen Sie, könnten Sie uns sagen, wo Wolfgang Amadeus Mozart wohnt?
Mozart, den Komponisten meinst du? Der wohnt gerade hier gegenüber im kleinen Kaiserhaus, dem Haus mit den kleinen Fenstern.
Vielen Dank.
Kurz darauf stehen die Kinder vor Mozarts Haus.
Sollen wir da jetzt einfach reingehen?
Klar, oder willst du etwa anklopfen?
Ja, schon überredet. Wir versuchen es mal beim Haupteingang.
Wow, die Tür ist ja gar nicht abgeschlossen.
Psst, Tim, nicht so laut.
Die Kinder betreten leise das Haus. Es ist dunkel und sehr still. Vor sich sehen sie eine Treppe, die in ein oberes Stockwerk führt und vier Türen, die alle verschlossen sind. Sie schleichen leise von Tür zu Tür und lauschen angestrengt, aber es ist nichts zu hören. Plötzlich sehen sie einen Schatten über der Treppe und hören Schritte. Sie halten den Atem an und bleiben wie angewurzelt stehen. Alex ist der Erste, der sich wieder rühren kann. Er schleicht leise zur Treppe. Die Treppe knarrt, als Alex sie betritt. Langsam und auf Zehenspitzen geht einer nach dem anderen in das obere Stockwerk. Auch hier sind vier Türen. Eine der Türen ist weit geöffnet. Mit einer Handbewegung fordert er seine Freunde auf, ihm zu folgen. Die drei Freunde verstecken sich hinter der offenen Türe und warten. Aus dem Raum dringt leises, schmerzhaftes Stöhnen nach außen. Die Freunde schauen sich mit großen Augen an, als sie eine Männerstimme hören.
Gebt mir noch einen Schluck Wasser. Ich kann kaum schlucken. Alles schmerzt.
Herr Mozart, hier ist Ihr Wasser. Nehmen Sie doch einen Löffel Medizin gegen die Schmerzen.
Ich muss doch noch mein Requiem zu Ende schreiben. Ich höre es ja schon. Aber das Totendiktieren fällt mir so schwer. Mein Requiem wird meine eigene Totenmesse sein. Ich muss es zu Ende diktieren. Süßmeier, schreiben Sie auf. Ich habe solche Schmerzen.
Herr Mozart, ich will Ihr Requiem gerne für Sie aufschreiben. Aber Sie brauchen auch einmal eine Pause.
Ich kann keine Pause machen. Es geht mit mir zu Ende. Ich spüre es.
Denken Sie nicht an den Tod. Dann geht es gewiss leichter.
Nicht an den Tod denken. In meinem Zustand, das ist... Und das Requiem, es ist doch eine Totenmesse. An etwas Schönes. Ja, an etwas Schönes. Süßmeier, es fällt mir nicht leicht, in meinem Leben etwas zu finden, das wirklich schön war. Manches aus meiner Kindheit fällt mir da ein. Meine Familie, mein Vater Leopold, meine Mutter Anna-Marie und meine geliebte Schwester Nanel. Ich war 4 Jahre alt, als ich mein erstes Klavierstück komponiert habe. Mein Vater nannte mich ein Wunderkind. Und als Wunderkind wurde ich in ganz Europa bekannt. Am liebsten spielte ich mit meiner Schwester. Sie konnte auch sehr gut Klavier spielen. Wir reisten durch ganz Europa. Ich war gerade mal 6 Jahre alt, als wir unsere erste große Reise machten. Alle Leute waren begeistert, wenn Vater mir die Augen verband und ich ohne die Tasten zu sehen am Klavier spielte. Und die Kaiserin Maria Theresia, die war ganz verzückt, als ich ihr vorspielte und nach dem Vorspiel auf ihren Schoß kletterte. Ach ja, das waren schöne Momente. Ich sehe mich aber auch stundenlang in dieser Kutsche sitzen. Jahrelang saß ich fast täglich in diesem ratternden Gefährt. Anfangs fand ich das noch spannend. Aber wenn man über 3 Jahre auf Reisen ist...
Was, so lange? Was hat er denn die ganze Zeit gemacht?
Komponieren wahrscheinlich.
Süßmeier, geben Sie mir noch etwas Wasser. Ich will noch einen Moment ausruhen.
Ja, Herr Mozart, ruhen Sie sich noch etwas aus. Dann haben Sie sicherlich später mehr Kraft für Ihr Requiem.
Ach ja, mein Requiem. Ich habe so viel komponiert in meinem Leben. Die Ideen für meine Musik hatte ich sofort im Kopf. All dieses verflixte Notenaufschreiben, das ist doch zeitraubend. Ich wünschte, es wäre leichter, die Noten aus meinem Kopf auf das Papier zu bringen. Aber ich glaube, dass ich nicht mehr viele Seiten füllen werde. Meine Zeit geht zu Ende. Es wird ein anderer Musiker meinen Platz einnehmen. Vielleicht dieser Beethoven. Der spielte mir hier auf meinem Klavier vor einigen Jahren vor. Der wird bestimmt einmal ganz berühmt. Der wird mal in der Welt noch viel von sich reden machen.
Ja, von Beethoven spricht man heute...
Tim! Süßmeier, was war das? Sehen Sie schnell nach.
Ich
gehe sofort nachsehen, Herr Mozart.
Mensch, Tim, das hast du echt super gemacht. Jetzt stecken wir echt in der Patsche.
Entschuldigung, ist mir eben so rausgerutscht.
Wenn ihr euch jetzt streitet, bringt es das auch nicht weiter. Wir müssen uns jetzt ganz schnell verstecken.
Aber wo?
Die Freunde entdecken einen schweren, samtenden Vorhang und verstecken sich dahinter.
Oh nein!
Süßmeier kommt langsam auf den Vorhang zu und reißt ihn zur Seite.
Was macht denn ihr Görn da? Verschwindet!
Entschuldigung, bitte sagen Sie Ihrem Meister nichts. Bitte, bitte. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir suchen für einen alten Freund ein paar Noten.
Der Meister braucht seine Ruhe. Er wird in Balde sterben.
Das tut uns sehr leid.
Ihr wollt Noten von mir? Wie denkt ihr euch das? Habt ihr eine Vorstellung, wie schwierig das ist? Der Meister hat alles in seinem Kopf. Er sieht die Noten vor seinem Auge. Und ich soll alles schnell aufs Papier bringen. Ich habe kaum Zeit, die Feder in die Tinte zu tauchen. Da ist er schon 3 Takte weiter. Aber wartet. Hier. Nehmt diese 2 Blätter. Ich habe mich verschrieben und musste neu schreiben, als der Meister kurz schlief. Er soll sowieso nicht wissen, dass ich auch Fehler mache.
Süßmeier gibt den Kindern einige Notenblätter.
Großartig. Danke, Sie helfen uns wirklich sehr.
Ach, es ist ein Jammer. In diesem Bett liegt ein wahrhaftiges Genie. Er hat der Welt die schönsten Melodien geschenkt. Ja, fast geschenkt hat er sie. Er ist so arm. Der Meister, wir wissen nicht einmal, wovon wir seine Beerdigung bezahlen sollen. Wenn er das Requiem nicht fertig komponieren kann, ich werde es wohl für ihn tun müssen. Und Konstanze, sein Weib, wovon soll sie nur leben?
Süßmeier, so kommen Sie, die Zeit, meine Totenmesse.
Und jetzt verschwindet, ihr seht, wir müssen uns beeilen.
Süßmeier, Süßmeier, so kommen Sie doch.
Die Kinder beobachten Mozart und Süßmeier. Er beugt sich langsam über Mozarts Gesicht, um seine schwachen Worte zu verstehen. Dann drehen sich die Kinder um und schleichen schnell hinaus zum Flur und stoßen mit Mozarts Frau Konstanze zusammen.
Was macht ihr Görn denn in unserer Wohnung? Verschwindet sofort. Husch, husch.
Ja, ja, wir sind ja schon weg.
Die Kinder stehen vor der Türe und sind außer Atem.
Puh. Glück gehabt, das wäre fast schiefgegangen.
Ja, Mozart wird sehr bald sterben.
Ich kann's kaum glauben, dass wir ihn so kurz vor seinem Tod gesehen und gehört haben.
Ja, es ist unglaublich. In unserer Zeit werden die Forscher rätseln, woran Mozart in echt gestorben ist. Stellt euch vor, Süßmeier wird Recht behalten. Sie haben kein Geld, um seine Beerdigung zu bezahlen. Morgen werden sie Mozart, das Genie, in einem Massengrab mit Bettlern und Landstreichern verscharren. Es ist eine Schande.
Ja, das sind schon echt harte Zeiten hier.
Und was machen wir jetzt?
Mozart hat doch von Beethoven erzählt, der ihm vor ein paar Jahren begegnet ist.
Wie wäre es, wenn wir genau dahin zurückreisen, zu dem Tag, an dem Beethoven dem Mozart hier vorgespielt hat?
Oh, super Idee. Lass uns eine ruhige Ecke suchen, um mit der Zeitmaschine loszureisen.
Okay.
Die Freunde gehen um die nächste Ecke. Tim packt die Zeitmaschine aus und los geht's. Die Kinder treffen Beethoven am 19. April 1787 in Wien. Beethoven kommt gerade aus dem Haus von Mozart. Er ist glücklich und beschwingt. Als er gerade an den Kindern vorbeigehen will, fasst sich Sophie ein Herz und spricht Beethoven an.
Herr Beethoven, haben Sie eben Herrn Mozart getroffen?
Ja, das stimmt. Wieso? Mozart hat uns von diesem Besuch erzählt und war ganz begeistert von Ihnen.
Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Ich war doch eben erst bei ihm. Wie kann er euch da von diesem Treffen erzählt haben?
Hat er eben zu Ihnen gesagt, dass Sie in der Welt noch viel von sich reden machen würden?
Ja, genau das hat er gesagt. Aber ich verstehe nicht. Wie könnt ihr? Was wollt ihr denn eigentlich von mir?
Wir brauchen Ihre Hilfe.
Meine Hilfe? Wie könnte ich euch denn helfen?
Genauer gesagt, wir wollten Sie bitten, ob Sie uns Noten von sich geben könnten.
Noten von mir?
Ja, wir wissen, dass Sie ein echtes Musikgenie sind. Ihre Noten sind sehr wertvoll für uns und wir könnten damit einem guten Freund helfen.
Das verstehe ich nicht.
Das ist auch nicht so leicht zu erklären.
In diesem Moment kommt ein Bote auf seinem Pferd herangaloppiert. Er bleibt direkt vor Beethoven und den Kindern stehen, springt ab und spricht Beethoven an.
Sind Sie Herr Beethoven?
Ja, der bin ich. Worum geht es?
Ich habe hier eine Nachricht von Ihrem Vater.
Mein Vater? Von dem möchte ich nichts wissen.
Der Bote steckt Beethoven einen versiegelten Brief entgegen. Beethoven wendet sich ab und schaut mit finsterem Blick zu Boden. Die Kinder schauen ratlos einander an. Schließlich sagt Alex...
Herr Beethoven, eben waren Sie noch so fröhlich und beschwingt.
Ja, Sie haben doch eben Herrn Mozart getroffen. Ihr Vater würde sich sicher freuen, wenn er von dieser guten Begegnung erfahren würde.
Sich freuen? Mein Vater? Kinder. Mein Vater hat sich nie wirklich für mich interessiert. Der wollte ja aus mir ein Wunderkind machen, wie diesen Mozart. Er wollte aber nur mit mir auf Reisen gehen, damit ich berühmt werde und ihn reich mache. Ich musste stundenlang üben. Manchmal weckte er mich nachts und ich musste mich ans Klavier setzen und üben, üben, üben. Und wehe, wenn ich nicht das spielte, was auf den Noten stand. Dann gab es Schläge. Ich habe es bei ihm nicht mehr ausgehalten. Ich bin weggelaufen. Nein, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Aber wollen Sie denn nicht wissen, was für eine Nachricht das ist?
Der Bote ist ja deshalb hierher geeilt. Von wo kommen Sie denn jetzt?
Die Nachricht stammt aus Bonn. Das sind 4 Tagesreisen von hier.
Das ist bestimmt wichtig. Das sollten Sie unbedingt lesen.
Ludwig von Beethoven zögert. Schließlich nimmt er den Brief an sich. Er bricht das Siegel seines Vaters, öffnet den Umschlag, nimmt langsam den Brief heraus und liest. Die Kinder beobachten ihn genau und sehen, wie der wütende Gesichtsausdruck auf Beethovens Gesicht verschwindet. Beethoven sieht sehr erschrocken und betroffen aus.
Ich muss sofort die Stadt verlassen.
Was ist denn passiert?
Meine Mutter ist krank. Ich muss sie sehen. Oh, meine geliebte Mutter.
Was können wir tun?
Ich muss meine Sachen packen. Ich muss eine Kutsche ordern.
Beethoven geht hektisch auf und ab und versucht, seine Gedanken zu sortieren. Plötzlich schaut er die Kinder an und sagt:
Was wolltet ihr nochmal von mir? Noten? Ach ja, nehmt diese so lange. Mehr habe ich gerade nicht zur Hand. Ich muss jetzt los.
Mit diesen Worten wendet sich Beethoven von den Kindern und dem Boten ab und eilt davon.
Na, der ist aber vielleicht launisch. Von einer Sekunde zur nächsten kippt die gute Laune in Wut.
Wir sollten ihn wieder treffen, aber zu einem späteren Zeitpunkt.
Gute Idee. Ich bin gespannt, was dann aus ihm geworden ist.
Ja, was sind das eigentlich für Noten, Alex?
Die Kinder schauen die Noten an.
Zeig mal, was steht da? Das ist ja eine krakelige Handschrift. Ich kann das nicht lesen.
Ich glaube, da steht drüber für Therese.
Ich dachte, das Stück heißt für Elise. Vielleicht wurde das Stück ja unter einem ganz falschen Titel berühmt.
Also ich kenne nur ein Stück von Beethoven. Wie ging das doch gleich? Ta-ta-ta-ta!
Das habe ich auch schon mal gehört.
Das ist die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Kannst du die mal suchen?
Mach ich. Das klingt toll.
Ich finde, es klingt irgendwie wütend.
Schau mal auf dem Display nach, bei der Zeitmaschine. Steht da was?
Ja, hier steht Schicksalssinfonie.
Da tut sich aber einer schwer mit seinem Schicksal.
War Beethoven nicht der, der taub wurde?
Stimmt.
Wahnsinn. Wie kann jemand so eine Musik komponieren, ohne etwas zu hören?
Unfassbar.
Was hat er denn noch komponiert?
Noch andere Sinfonien.
Weiß jemand von euch, wie viele Sinfonien er geschrieben hat? 9, oder?
Ja, könnte sein.
Dann lasst uns doch dort mal hingehen, wo seine 9. Sinfonie zum ersten Mal gespielt wird.
Sie beschließen, Beethoven zu treffen, als die Sinfonie zum ersten Mal aufgeführt wird. Am 7. Mai 1824 in Wien. Sie gehen durch den Hintereingang des Theaters am Kärntnertor und verstecken sich im Orchester hinter den Kontrabässen, um das Orchester und Beethoven zu beobachten. Plötzlich steht Beethoven auf und dirigiert den Chor.
Er sieht so anders aus, alt und vom Leben gezeichnet.
Aber schaut mal, das Publikum ist begeistert. Sie stehen auf und applaudieren. Und Beethoven nimmt das gar nicht richtig wahr. Seltsam.
Die Freunde folgen Beethoven nach dem Konzert. Alex spricht Beethoven an, nachdem dieser sich vom Trubel entfernt hat. Er reagiert jedoch nicht, da tippt er ihn an die Schulter.
Herr Beethoven!
Herr Beethoven!
Beethoven schaut die beiden fragend an.
Herr Beethoven, können Sie sich noch an uns erinnern? Wir haben Sie vor über 30 Jahren in Wien getroffen. Sie hatten gerade dem Mozart etwas auf dem Klavier vorgespielt.
Du, Tim, ich glaube, er hört dich nicht.
Ja, ich glaube, er hört nichts.
Beethoven reicht ihnen eine Tafel und sie schreiben.
Es war ein großartiges Konzert.
Danke.
Frag ihn doch mal, ob er gerade etwas komponiert. Vielleicht hat er ja Noten für uns.
Beethoven schreibt den Freunden, dass er an einer 10. Sinfonie arbeitet. Er schenkt ihnen eine Abschrift seiner Idee für die 10. Sinfonie.
Und dann kann es ja weitergehen mit der 10. Sinfonie im Gepäck. Edgar wird ausflippen.
Doch plötzlich die Zeitmaschine blinkt. Jetzt Qualm.
Was für ein Mist. Was sollen wir jetzt machen?
Und das gerade mit den tollen Notenblättern von Beethoven.
Ich hab da eine Idee.
Der MP3-Player von Tim. Natürlich. Tim kramt in seiner Tasche. Da hat er ihn auch schon.
Ich versuche, den mal mit der Zeitmaschine zu verkabeln. Okay, hier ist Plus. Da noch das rote Kabel rein. Mal sehen. On.
Wow, unglaublich, Sophie. Das gibt's nicht. Was du so alles drauf hast.
Lasst uns einfach mal reinhören.
Die drei Freunde spielen den ersten Titel auf dem Player an.
Wenn Sie das Hörspiel als Podcast-Sendung hören, wird der folgende Musiktitel aus urheberrechtlichen Gründen nicht gespielt.
Das ist cool.
Das ist doch Bob Marley, oder?
Jamaika 1977. Die Jugendlichen landen auf einer Straße und sehen viele Menschen.
Hey, die laufen hier alle mit Waffen rum.
Das ist ja gruselig.
Schaut mal, auf den Schildern steht, go to election for PNP.
Was heißt denn das?
Geht zur Wahl und wählt PNP.
Alex dreht sich um und liest ein anderes Schild vor, auf dem steht,
go to election for JLP.
Das verstehe ich nicht. Um was geht es hier eigentlich?
Es sieht so aus, als wären hier zwei Parteien gegeneinander und sie versuchen es mit Gewalt zu lösen.
Die Kinder laufen in Richtung Stadt und fragen, wo es zum Haus von Bob Marley geht.
Hey, Hugo.
Oh, well, fine.
Einige Jamaikaner beschreiben ihnen den Weg und das Haus. Nach einigen Gehminuten sagt Sophie,
also der Beschreibung nach müsste es das Haus da vorne sein.
Da hat jemand geschossen.
Komm schnell, hinter die Mauer.
Die Kinder verstecken sich hinter einer großen Mauer, aber Tim möchte sofort zum Geschehen hinlaufen und sehen, was passiert ist. Sophie hält ihn an der Schulter fest und zieht ihn zurück.
Bist du denn verrückt geworden?
Sie warten einige Minuten, dann hören sie erneut zwei Schüsse.
Sind alle tot?
Ja, alle tot.
Die Kinder schauen sich erschrocken an.
Sind alle Menschen in diesem Haus erschossen worden?
Das sollten wir nachschauen, aber lass uns noch einen Moment hier warten. Okay, kommt, wir sehen nach, was passiert ist.
Die Kinder rennen zur Eingangstür des gegenüberliegenden Hauses. Sie schauen durch das Fenster hinein und erstarren vor Schreck. Dort liegt ein Mann. Er dreht sich zur Seite und die Kinder sehen, dass alles voller Blut ist.
Oh mein Gott, das ist er, oder?
Hey, könnt ihr Hilfe holen? Wir sind...
Er hat noch nicht einmal zu Ende gesprochen. Da rennen die Kinder bereits los, um Hilfe zu holen.
Hilfe! Hilfe! Hilfe!
Hey, wartet mal. Seht mal dieses Auto.
Was ist denn da?
Das ist hier eine Frau. Sie blutet.
Bob! Bob, oh mein Gott, Kinder, könnt ihr Hilfe holen? Schnell! Gott, ich blute! Bob, wie geht es Bob?
Rita.
Sie haben uns einfach so angeschossen, wollten Bob töten, weil er versucht, die Leute mit seiner Musik zu erreichen, etwas zu verändern, hier in Jamaika etwas zu tun, für mehr Frieden. Oh mein Gott, ich blute! Bob blutet, Kinder, einfach so, warum nur?
Wir müssen schnell Hilfe holen.
Ah, Rita.
Bob! Ich liebe dich.
Die Kinder rennen weiter, um Hilfe zu holen. Sie finden einen Krankenwagen ganz in ihrer Nähe.
Hallo, wir brauchen Ihre Hilfe.
Worum geht es? Was ist passiert?
Drei Menschen wurden angeschossen. Zwei davon sind schwer verletzt und einer nur leicht.
Wo ist das passiert?
Das ist in Hope Road.
Ist das da, wo Bob Marley wohnt, oder?
Ja, genau. Bob Marley wurde auch angeschossen.
Oh nein, und wer sind die anderen Personen?
Der Manager von Bob Marley ist schwer verletzt und auch die Frau von Bob Marley.
Lass uns keine Zeit verlieren. Wir gehen los.
In Windeseile steigen sie in den Krankenwagen und fahren los. Kurze Zeit später treffen sie am Tatort ein. Die Sanitäterin spricht kurz mit den Verletzten und dann mit den Kindern.
Ich kümmere mich um die schwer Verletzten und bringe sie sofort ins Krankenhaus. Können die erstmal bei Bob bleiben, bis ein zweiter Krankenwagen kommt?
Ja klar, machen wir.
Was ist eigentlich passiert?
Ich wurde angeschossen.
Aber warum? Hat das irgendetwas mit den Parteien zu tun?
Ich glaube nicht, dass das jemand von den Parteien war. Ich glaube, es war der Teufel. Und Gott hat uns beschützt, right?
Herrscht hier so eine Art Bürgerkrieg?
Ja, und ich versuche Frieden zu stiften. Mir sind die Parteien egal, you know? Ich habe Freunde auf der einen Seite und auf der anderen. Könnt ihr mir mal mein Liedblatt geben? Ich muss noch mal schnell drüber schauen. Ich habe doch gleich mein großes Konzert.
Aber du bist doch verletzt. Du kannst jetzt doch kein Konzert geben.
Doch, das kann ich. Gott wird mir die Kraft dazu geben.
In diesem Moment trifft der Krankenwagen ein. Bob wird auf eine Trage gelegt und in den Krankenwagen gebracht. Die Kinder sehen dem Wagen hinterher.
Glaubt ihr wirklich, dass er tatsächlich heute noch auf dem Konzert singen wird?
Ich glaube schon. Der scheint ja sehr entschlossen zu sein.
Sollen wir auch zum Konzert gehen?
Ja, klar.
Die Kinder fragen Leute auf der Straße, wo das Konzert von Bob Marley stattfinden soll. Nach 30 Minuten kommen sie zu dem öffentlichen Platz, auf dem sich Tausende von Menschen versammelt hatten.
Oh Mann, ist hier viel los.
Und alles voller Polizei.
Die Kinder warten über eine Stunde.
Das kann ja noch ewig dauern. Sollen wir nicht einfach gehen?
Ja, komm.
Wartet, da kommt ein Auto. Da ist Bob drin. Ja, er ist es.
Schau mal, er zeigt seine Wunden. Und jetzt geht er auch auf die Bühne.
Die Kinder erleben Bob Marleys legendäres Benefizkonzert, Smile Jamaica Concert. Nach dem Konzert nimmt Bob Marley sie mit zu sich nach Hause in die Hope Road, um ihnen die Liedblätter des gespielten Songs zu schenken.
Wisst ihr, wir haben großes Glück, überlebt zu haben. Ich meine, Bob wusste, dass es riskant werden könnte, sich für ein Friedenskonzert einzusetzen. Aber sich und seine Familie zu opfern, war nie seine Idee. You know, nun lautet unsere Botschaft One Love. Wir hoffen auf ein friedliches Miteinander der Menschen. Kinder, nach dem Anschlag haben wir beschlossen, auszuwandern, nach England. Bob und ich haben realisiert, wie viel Kraft in seiner Reggae-Musik steckt. You know, get up, stand up for your rights.
Ich denke, die Menschen brauchen Bob lebendig. Keinen toten Helden, sondern einen Mann, der Kritik übt. Kritik an Krieg und Gewalt gegenüber der afrikanischen Bevölkerung. Ein Mann, der ihnen zeigt, dass es Alternativen gibt, you know. Ohne Gewalt, ganz im Sinne von One World, One Love and Harmony.
Nach einem sensationellen Abendessen mit den Marleys und langen, tiefen Gesprächen verabschieden sich die drei Freunde, um weiterzureisen.
Boah, wie mutig von Bob, nach all dem, was geschehen ist, das Friedenskonzert doch noch zu geben.
Ja, das Konzert war echt krass und total genial.
Fand ich auch, aber Michael Jacksons Lieder finde ich trotzdem besser.
Michael Jackson? Ja klar, geniale Idee.
Wie Idee?
Natürlich, Michael Jackson. Er hat Billie Jean und Beat It vom Album Thriller auf seinem MP3-Player. Und den Earth Song. Das müssen die 80er oder 90er sein.
Die Kinder drehen den MP3-Player auf.
Wenn Sie das Hörspiel als Podcast-Sendung hören, wird der folgende Musiktitel aus urheberrechtlichen Gründen nicht gespielt.
Die drei Freunde stehen mitten in Michael Jacksons Freizeitpark. Die neue Achterbahn Thriller wird gerade eröffnet. Es riecht nach Popcorn und Zuckerwatte. Sie sehen sich erstaunt um.
Wow, ist das cool.
Hier wollte ich schon immer hin.
Die drei gehen staunend weiter. Plötzlich stoßen sie mit Michael Jackson zusammen.
Oh, sorry. Wollten wir nicht.
Ist schon okay. Hello Kids. Na, wie gefällt euch mein Neverland Park?
Ja, total. Wir sind voll beeindruckt von dieser coolen Anlage. Wie kamst du denn auf die Idee?
Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind. You know? Sie sollen viel Freude und Spaß in ihrer Kindheit erleben.
Hattest du keine schöne Kindheit?
Gott, absolut nicht.
Ich habe mal gehört, dass dein Vater dich geschlagen und sogar gepeitscht hat.
Ja, das ist leider wahr.
Oh, das tut mir leid. Warum denn?
Weißt du, mein Vater hat es im Leben nicht wirklich zu etwas gebracht und er hat von uns Kindern erwartet, dass wir seinen Traum verwirklichen.
Was war der Traum von deinem Vater?
Berühmt und reich werden.
Und du hast es ja geschafft.
Right, jetzt ja. Aber als Kind musste ich tun, was mein Dad wollte. Und da ging es ständig um die Jackson 5.
Meine Eltern wollten immer, dass ich die Spülmaschine ausräume. Das nervt echt.
Da habe ich dir einen Tipp. Wenn du nebenbei Musik hörst, ist das halb so schlimm.
Was hört ihr denn so?
Eminem, Seed, AC/DC, Metallica.
Früher habe ich fast nur Songs von dir gehört.
Was sind denn eure Lieblingssongs von mir?
Earth Song,
Beat It,
Thriller.
Earth Song, den kenne ich noch gar nicht.
Oh, das hatten wir ganz vergessen zu sagen. Es ist unglaublich. Wir kommen nämlich aus der Zukunft.
Aus der Zukunft? Wow, Wahnsinn. Und ihr kennt mich noch? I love you.
Ja, du bist total berühmt und leider schon tot. Was sind deine Lieblingssongs so?
Da gab es einen super Titel der Band Die Teenagers aus den 50ern mit dem Kinderstar Frankie Lymon. Der hatte umwerfend coole Moves drauf für seine Zeit. Das hat mich schwer begeistert und mich zu meinem Moonwalk inspiriert. Und ja, I Feel Good von James Brown. Seine Stimme und seine emotionalen Ausbrüche, you know.
Haha, genau. Au! Sag mal, und wie viel Zeit verbringst du mit deiner Musik am Tag?
So 8 Stunden.
So lange? Krass.
Ja, so übe ich auch meine Texte und Bewegungen.
Schreibst du deine Noten und Texte auf Notenblätter?
Ja, klar.
Hast du auch Songs, die noch nicht veröffentlicht wurden?
Ja, ich habe beispielsweise Songs für meine Kinder geschrieben. Ein Tanzhit für Son Prince und meine Tochter Paris einen Love-Song.
Warum sind die nicht veröffentlicht worden?
Ich wollte sie nicht veröffentlichen, weil ich nicht wollte, dass mein Vater sie in die Finger bekommt. Er würde bestimmt nur Geld damit machen. Und sollten die Lieder mal verkauft werden, möchte ich, dass meine Kinder das Geld bekommen.
Ach so.
Wisst ihr, ich vertraue meinem Manager nicht und meinem Vater schon gar nicht. Könntet ihr die Noten vielleicht mitnehmen?
Mitnehmen? In unsere Zeit? In unser Jahr 2013?
Ja, da kann sie mein Vater nicht mehr in die Finger bekommen.
Stimmt.
Ja, logisch könnten wir die Songs mitnehmen.
Wir passen gut auf sie auf.
Michael Jackson geht in sein Haus und kommt einige Zeit später wieder mit einer schwarzen Mappe in der Hand auf die Freunde zu.
Hier, passt gut darauf auf.
Versprochen.
Ich gehe davon aus, dass mein Manager versuchen wird, euch die Songs wegzunehmen. Ich habe schon lange den Verdacht, dass er heimlich mit meinem Vater arbeitet.
Alles klar.
Wir fühlen uns geehrt, dass du uns so vertraust. Und wir versprechen, dich nicht zu enttäuschen.
Plötzlich hält eine schwarze Limousine mit quietschenden Reifen. 3 Männer in schwarzen Anzügen steigen aus und gehen auf die Kinder zu.
Hey, schaut mal, die Männer da.
Oh, die sehen böse aus. Ich glaube, die sind hinter uns her.
Komm, schnell weg hier.
Tim, Alex und Sophie rennen und rennen. Sie laufen in eine Seitengasse. Am Ende der Gasse stehen sie plötzlich vor einer Wand.
Wir können nicht mehr zurück.
Was machen wir jetzt?
Schnell, wir benutzen die Zeitmaschine. Bis die Männer kommen, sind wir schon längst weg.
Gute Idee, Tim.
Ja, schon. Aber wie sollen wir denn weiter nach Hause? Was sollen wir denn für eine Musik abspielen? Wir haben gar keine andere Musik mehr auf deinem Player.
Nein, das stimmt so nicht ganz. Wir haben uns neulich bei einer Probe für unseren Bandauftritt aufgenommen. Es müsste noch irgendwo auf dem MP3-Player sein. So kommen wir auch hoffentlich zurück in unsere Zeit.
Ja, das müsste funktionieren. Also los und nichts wie zurück.
Ihr da! Bleibt stehen! Los hinterher! Sie dürfen nicht entkommen!
Hey, wir sind in meinem Zimmer!
Freunde, jetzt müssen wir aber zurück zu Edgar. Wie viel Uhr ist es?
Warte, hier ist meine Uhr. Das werdet ihr mir nicht glauben. Seit wir losgereist sind, ist nicht mal eine Minute vergangen.
Wie kann das sein? Wir waren ja ewig weg, oder?
Das kann ich mir auch nicht erklären.
Denkt ihr, Edgar ist zu Hause? Und wenn nicht, was sollen wir dann machen?
Weiß nicht. Lass sie doch einfach in den Briefkasten schmeißen.
Die drei machen sich auf den Weg zu Edgars Geschäft, um ihm die gesammelten Noten zu bringen. Als sie bei Edgar ankommen, sehen sie das Licht in seinem Laden.
Hallo Edgar. Entschuldigung, dass wir dich stören, aber wir haben eine gute Nachricht für dich.
Kinder, was denn? Um diese Uhrzeit? Was gibt es denn?
Wir haben heute Mittag das Gespräch zwischen dir und diesem Herrn Schädelsprenger mitbekommen. Wir dachten einfach, wir helfen dir.
Ach ja, wisst ihr, das ist alles...
Also wir sind heute Abend los in deinen Keller und haben dort die Zeitmaschine gefunden. Nach ein bisschen Ausprobieren hat sie sogar funktioniert.
Heute Abend? In meinem Keller? Die Zeitmaschine? Kinder, was? Aber was?
Ja, die Zeitmaschine, sie funktioniert. Sie hat funktioniert.
Die Zeitmaschine. Herr Schädelsprenger, ihr habt alles mitgehört. Soll das heißen, ihr habt etwas Wertvolles gefunden? Das wäre wirklich unglaublich, aber...
Ja, wir haben kostbare Originalnoten für dich. Stell dir vor, wir waren persönlich bei Bach, Mozart, Beethoven, Bob Marley und sogar bei Michael Jackson. Alle haben uns geholfen. Hier sind sie.
Sophie überreicht Edgar die gesammelten Noten. Edgar kramt in seiner Jackentasche nach seiner Brille. Er zittert vor Aufregung. Er blättert, staunt und liest weiter. Einfach unglaublich, was seine Freunde für ihn erreicht haben.
Eine Frage hätte ich da aber noch. Warum ist keine einzige Minute vergangen, seit wir hier weg sind?
Das kann ich euch auch nicht erklären. Aber danke vom ganzen Herzen dafür, dass ihr meinen Laden gerettet habt.
Das haben wir doch gern gemacht, Edgar. Und du und dein Laden sind uns sehr wichtig.
Wichtiger als mit Michael Jackson in Neverland Zuckerwatte zu futtern.
Also dann geht jetzt nach Hause. Kommt morgen früh wieder. Es ist Wochenende. Dann habe ich eine Überraschung für euch.
Okay, bis morgen.
Bis morgen dann. Ja, tschüss.
Am nächsten Tag laufen Tim und Sophie wie verabredet zu Edgars Laden. Alex steht schon in der Tür und hat ein breites Lächeln aufgesetzt. Neben Edgar steht, es ist Herr Schädelsprenger.
Was ist denn hier los? Unser netter Vermieter sieht irgendwie etwas fertig aus.
Naja, er hat gerade mitbekommen, dass das mit dem Kaufhaus wohl nichts wird, aber er freut sich auf den Deal mit den wertvollen Stücken.
Wo Edgar die wohl her hat? Tja, dann ist ja jetzt alles gut. Mit dem Geld kann er sich sicher auch ein größeres Kaufhaus in der Innenstadt bauen.
Ich glaube nicht, dass ich diese Stücke verkaufen werde. Vielleicht gebe ich sie auch einfach in die Hände der Stadt Freiburg. Dann haben alle etwas von den Stücken. Sagt mal, Kinder, habt ihr etwas mit den Notenblättern zu tun? Wart ihr das? Wie habt ihr das gemacht?
Ich würde sagen, das bleibt unser Geheimnis, ja. Oder?
Ja.
So, ihr drei, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt euch auf eine große Ladung Eis einlade?
Oh ja!
Okay!
Edgar und die drei Freunde gehen los. Das haben sie sich auch wirklich verdient. Die musikalische Zeitreise. Eine Hörspielproduktion der Klasse 7 der Maria Montessori Realschule Freiburg mit dem Lernradio PH884 der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die Kinder Sophie, Alex und Tim wurden gesprochen von Pia, Maurice und Laurenz.
Den Erzähler sprach Jonathan.
Die Musiker Bach, Mozart, Beethoven, Bob Marley und Michael Jackson wurden gesprochen von Pietro, Sebastian, Joel, Hugo und Johannes.
Die Hauptrollen Edgar und Herr Schädelsprenger wurden gesprochen von Daniel und Kai. Die Nebenrollen wurden gesprochen von Mara, Jule, Hanna, Juli,
Louis,
Felix und Mika.
Die Geräusche wurden produziert und aufgenommen von Hugo, Mika, Sebastian und Johannes. Die Musik von Felix und Daniel. Jingle-Produktion von Joel. Projektleitung Sabine Faller und Katja Zech.